die Presse.
Kaum ausverhandelt ist die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran durch einen Großangriff Israels auf den Libanon schon wieder brüchig. Was bedeutet das hin und her für unsere Energiesicherheit und unsere Wirtschaft? Ab wann kann eine sichere Durchfahrt der Straße von Hormuz für Tankerschiffe garantiert werden? Das ist, was wichtig ist. Mein Name ist Christine Meyerhofer und ich bin eine der Hosts dieses Podcasts. Die politischen Ereignisse der letzten Tage sind nicht ohne Auswirkungen auf Ölpreise und Börsenkurse geblieben. Ich habe in dieser Folge mit Beate Lammer und Matthias Auer darüber gesprochen, welche Hoffnungen sich die Wirtschaft auf eine Stabilisierung der Lage macht und wie es an den Börsen und in der Energiepolitik nach dem Schock weitergehen kann. Hallo Matthias.
Hallo.
Matthias, wir haben geopolitisch sehr spannende Tage hinter uns. Es konnte nach Drohungen und Eskalationsandrohungen erst ein vorläufiges Abkommen zwischen den USA und dem Iran gefunden werden. Eine Waffenruhe, die nach nur einem Tag schon wieder am Bröckeln ist. Und als Reaktion auf schwere Angriffe des Israel auf den Libanon ist die Straße von Hormuz nach einer anfänglichen Öffnung scheinbar wieder geschlossen. Was ist in dieser relativ kurzen Zeit in Sachen Ölpreise und Energiemärkte passiert?
Ja, du sagst es so verrückt, wie es da geopolitisch auf und ab und hin und her geht. Genau das spiegelt sich auch auf den Märkten wider. Die Nachricht, dass es eine zweiwöchige Feuerpause geben wird, hat am Mittwoch für einen sehr deutlichen Preissturz gesorgt bei Öl und bei Gas. Also da ging es um über 15% nach unten, das ist schon beachtlich. Jetzt ist die Straße von Hormuz doch nicht geöffnet oder zumindest noch nicht geöffnet, so genau weiß das ja niemand. Und entsprechend sind auch die Ölpreise wieder hinaufgegangen, allerdings nur sehr leicht. Also wir reden da von 2, vielleicht 3%. Das heißt, die sind immer noch um mehr als ein Zehntel günstiger, als sie es am Dienstag noch waren. Und auch wenn man sich die Forward-Kontrakte, also die Futures ansieht, sieht man, dass die meisten Marktteilnehmer damit rechnen, dass es zumindest im Laufe des Aprils oder ja idealerweise im Laufe des Aprils zu einer Öffnung dieser Transportroute kommen sollte, wo ja ein Fünftel des globalen Öl- und LNG-Handels abgewickelt wird.
Was bedeutet dieses Hin und Her jetzt konkret für die Menschen hier in Österreich und vor allem für die Preise, die sie an der Tankstelle bezahlen müssen?
Das Auf und Ab an den Rohölmärkten, vor allem auch der Preissturz, den wir doch immer noch gesehen haben, ist natürlich ein Indikator dafür, dass sich das auch rasch an den Tankstellen abzeichnen sollte. Es ist zwar so, dass die Preissetzung der Mineralölkonzerne an der Zapfsäule sich an anderen Märkten orientiert, nämlich an der Rotterdamer Produktenbörse. Da werden Diesel und Benzin und andere raffinierte Produkte gehandelt. Aber auch dort sollte es zu einem Preisabfall kommen und der sollte an sich am Freitag schon spürbar sein. Also die E-Control hat ja diese Spritpreisbremse eingeführt. Jetzt ist sie natürlich in den ersten Momenten gleich mal verpufft. Aber auch mit der Einführung der Spritpreisbremse wurde ja die E-Control, die Regulierungsbehörde, beauftragt, ein Auge darauf zu werfen, ob die Mineralölkonzerne jetzt die Spritpreisbremse befolgen und vor allem auch, ob sie die Marktentwicklungen entsprechend rasch weitergeben. Da habe ich gestern mit dem Chefökonomen gesprochen, der hat gesagt, er rechnet damit, dass es 1, 2 Tage dauern wird. Aber dann sollte es zumindest bei den großen Markentankstellen, die eben sehr häufig frische Produkte nachkaufen, auch schon zu spürbaren Preissenkungen gekommen sein. Klar ist, dass man nicht die Preise erreichen wird, die wir vor dem Krieg hatten. Ja? Also erstens, weil die Versorgung eben weiterhin höchst unsicher ist und daran wird auch eine rasche Öffnung der Straße von Hormuz nichts ändern. Selbst wenn Rohöl wieder aus der Region fließen sollte, bleibt Europa das Dieselversorgungsproblem. Sowohl die EU als auch Österreich im Speziellen ist ja sehr stark von Dieselimporten abhängig. Viele dieser Lieferungen kamen aus Raffinerien im Nahen Osten. Da sind jetzt erstens die Lieferwege weg, zweitens sind viele dieser Raffinerien beschädigt. Das heißt, in dem Bereich werden und auch bei Kerosin, also bei Flugbenzin, werden wir noch zumindest bis Jahresende eine gewisse Mangellage haben, die sich eben beim Preis ausdrückt.
Gehen wir einmal von einer solchen raschen Öffnung der Straße von Hormuz aus. Vom Diesel hast du schon gesprochen, auch vom Kerosin. Was kommt bei Öl und Gas auf uns zu?
Also angenommen, es ist tatsächlich so, man einigt sich auf eine Öffnung der Straße von Hormuz. Das Erste, was passieren wird, ist, dass einmal diese rund 800 Tanker, die jetzt dort gestrandet sind, so schnell wie möglich rausfahren, so schnell sie dürfen, weil niemand ist gern im Kriegsgebiet und keine Reederei möchte die Schiffe dort haben, in Wahrheit. Circa die Hälfte der Schiffe hat Öl, Ölprodukte oder Flüssiggas geladen. Das heißt, da reden wir in etwa von 130 Millionen Fass Erdöl. Das kommt mal sehr rasch auf den Markt. Das wird vor allem in Asien für Erleichterung sorgen, weil die asiatischen Länder ja die Hauptimporteure der Produkte aus der Region sind und auch, muss man sagen, den größten Energienotstand haben. Aber die Frage ist, was passiert danach? Also was passiert, wenn diese Schiffe dann mal alle rausgefahren sind? Und dann gibt es zwei Grundfragen. Erstens, sind die Reedereien und die Versicherungen sicher genug, dass diese Waffenruhe hält, sodass sie die Schiffe auch wieder zurückschicken und sagen, holt bitte neues Öl und Gas? Das ist einmal Unsicherheit Nummer eins. Und die zweite Frage ist, wie lang dauert es, bis die Produktion von Öl und Gas auch wieder ein Level erreicht, das wir vorher hatten? Also im Moment produzieren die Golfstaaten in etwa die Hälfte dessen, was sie vor Kriegsausbruch produziert haben. Und daran wird sich auch nicht so viel ändern, solange sie erstens nicht wissen, ob sie, also solange sie ihre beschädigten Anlagen nicht repariert haben und zweitens, solange sie nicht sicher sein können, dass auch die Tanker kommen, die ihnen die Ware dann abnehmen.
Wie lange könnte denn das dauern, bis auch solche Schäden, wie wir sie jetzt gesehen haben, repariert sind?
Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, von welchen Schäden wir sprechen. Es ist ja sehr viel Energieinfrastruktur zerstört worden in diesem Krieg, auch weil sie ganz gezielt attackiert wurde von allen Seiten. Muss man sagen, also es sind über 80 LNG-Häfen, Raffinerien, Pipelines, Ölfelder beschädigt. Bei vielen wissen wir die konkreten Schadensausmaße nicht. Also ganz oft wissen das auch die betroffenen Unternehmen noch nicht, weil auch sie auf eine Feuerpause, wie die jetzt angedachte, gewartet haben, um mal genau zu schauen, was da eigentlich alles kaputt gegangen ist. Bei ein paar großen Anlagen, wie zum Beispiel der weltgrößten Flüssiggasproduktionsstätte in Katar, gab es schon Aussagen der Verantwortlichen, die gemeint haben, naja, bis das alles wieder repariert ist, kann es auch 2031 werden. Und selbst bei kleineren Schäden sprechen wir da schneller mal von Monaten oder möglicherweise auch Jahren, bis alles wieder behoben ist.
Bis die Infrastruktur repariert ist, kann es also noch eine ordentliche Zeit lang dauern. Wie schaut es hingegen mit der Lage an den Börsen aus? Meine Kollegin Berthe Lammer.
Also die Märkte haben sich jetzt sehr stark erholt, sind jetzt schon wieder fast dort, wo es vor Kriegsausbruch waren. Sind noch nicht ganz auf Rekordhoch, aber fast schon wieder. Also eigentlich könnte man meinen, es ist gar nicht so viel passiert. Wie lange das anhält, ist freilich fraglich. Es kann natürlich jede weitere Zuspitzung der Lage wieder zu Kursrückgängen führen. Aber vorerst ist einmal das War Premium, so heißt es, also dieser Risikoaufschlag aus Kriegsgründen weg.
Aber das heißt, es lässt sich noch nicht sagen, ob das jetzt eine kurzfristige Erleichterung ist oder schon eine längerfristige Trendwende beginnt.
Ja, das hängt von der weiteren politischen Entwicklung ab, die schwer vorhersehbar ist. Es zeigt sich nur auch bei anderen Konflikten, dass dann irgendwann ein Gewöhnungseffekt einsetzt. Also der Kriegsausbruch ist ein großer Schock und alle weiteren Entwicklungen führen dann immer nur zu kleineren Schocks. Vieles hängt aber auch davon ab, wie es mit dem Ölpreis weitergeht. Also wenn das wirklich ein monate- oder jahrelanger Konflikt werden sollte, das, was derzeit nicht eingepreist ist, dann kann es natürlich noch mal tiefer nach unten gehen.
Welche Branchen oder vielleicht auch konkrete Aktien haben jetzt von dieser letzten Entwicklung besonders profitiert oder vielleicht besonders verloren?
Also eigentlich haben alle profitiert, mit Ausnahme der Ölaktien, die halt vorher so stark profitiert haben und halt jetzt wieder runtergehen. Weil auch alle Branchen irgendwie, also kurzfristig von einem hohen Ölpreis sind halt betroffen. Also Industrie, Chemie, Auto, Zulieferer, Transport, die alle. Aber langfristig, also wenn der Ölpreis länger hoch bleibt, dann steigt ja auch die Inflation. Und dann kommt es zu Zweitrundeneffekten und dann steigen auch, also dann gibt es Lohnerhöhungen und dann steigen auch die Dienstleistungspreise. Und dann sind auch andere Branchen betroffen. Und dann erhöhen womöglich die Notenbanken die Zinsen als Reaktion auf die Inflation. Und das ist dann auch wieder für alle Branchen dämpfend. Also sollte der Ölpreis wirklich länger hoch bleiben, und das haben manche befürchtet, dann trifft es alle Branchen.
Diese Zweitrundeneffekte, du hast auch schon die Inflation genannt, Zinsen, erklär uns einmal genau, wie das funktioniert.
Also wenn der Ölpreis hoch ist, dann hat es zunächst wenig Auswirkungen auf die Kerninflation. Die Kerninflation ist Inflation ohne Nahrungsmittel und ohne Energie. Und das ist das, worauf die Notenbanken schauen bei ihrer Zinspolitik. Wenn aber der Ölpreis länger oben bleibt, dann verteuert sich halt alles Mögliche, was auch Einfluss hat auf den Verbraucherpreisindex und dann irgendwann auch auf die Kerninflation überschwappt. Und dann sehen sie eben die Notenbanken, also zum Beispiel Teuerung ist hoch, dann steigen auch die Mieten, dann steigen die Löhne und dann verteuern sich eben die Kosten für alle Branchen. Und dann sehen sich die Notenbanken gezwungen, die Zinsen zu erhöhen, und das wirkt eben dämpfend auf die ganze Konjunktur.
Jetzt warnen viele Experten und Beobachter trotz dieser jüngsten positiven Entwicklungen. Was sind denn aktuell noch die größten Risiken und wie wahrscheinlich ist das jetzt, dass sich diese positive Entwicklung, dass die anhält?
Es gibt immer viele Risiken. Also die Aktienbewertungen, sagen wir so, waren schon hoch, schon vor allem im Technologiesektor. Es hat schon bevor der Krieg ausgebrochen ist, einige Umschichtungen gegeben. Also es hat die Sorge gegeben, dass diese großen Unternehmen zu hohe KI-Ausgaben tätigen, die sich nicht rechnen. Dann gibt es auch die Sorge, dass die KI die Aufgaben von Softwarefirmen übernehmen könnte, und haben die Kurse von Softwarefirmen gelitten. Also alle diese Probleme gibt es ja weiterhin. Und ja, es weiß eigentlich keiner so ganz genau. Also alle erkennen schon, KI, also künstliche Intelligenz, wird die Welt verändern. Man weiß aber nicht, wer die Profiteure sein werden. Und da gibt es eben Verunsicherung. Und jetzt sind halt die hohen Bewertungen der Technologieaktien ein bisschen zurückgekommen und das könnte weiter anhalten. Also diese Probleme hat es eben schon gegeben. Dann sind auch die Staaten, insbesondere die USA, hoch verschuldet. Also alle diese Probleme haben nichts mit dem Krieg zu tun und die gibt es ja weiterhin.
Jetzt ist die politische Situation weiterhin extrem instabil, kann sich jederzeit in die eine oder in die andere Richtung verändern. Können sich Märkte in so einer Situation überhaupt verlässlich beruhigen oder sollten da auch Anleger weiterhin mit einem Auf und Ab rechnen?
Mit einem Auf und Ab muss man sowieso immer rechnen. Es heißt auch, politische Börsen haben kurze Beine. Also gerade politische Ereignisse haben meistens keine nachhaltigen Effekte auf die Börsen. Es sei denn, es ist wirklich irgendwas Langanhaltendes. So in den 70er Jahren, diese Ölpreisschocks, ob sowas wiederkommt, weiß man noch nicht. Noch schaut es nicht danach aus. Aber ansonsten reagieren die Börsen ziemlich gelassen auf so politische Dinge. Und was man jetzt als Anleger tun soll? Ja, das Gleiche wie immer. Also gelassen bleiben und halt, ich meine, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wenn man jetzt aussteigt, das erwischt man ja nie. Also jetzt ist sowieso schon, sind die Kurse sowieso schon unterm Rekord hoch. Und wo das tief ist, weiß man auch nicht. Und wenn es wirklich ganz schlimm kommt, wer weiß, ob man sich dann wieder einsteigen traut. Also dieses Market Timing, das gelingt nur den wenigsten.
Also keine Empfehlung von deiner Seite dafür.
Und es gibt halt auch den Rat, was weiß ich, man kann auch Zertifikate kaufen und sich da irgendwie absichern. Ich finde halt, das muss sich halt jeder anschauen, wie hoch soll meine Aktienquote sein, was halte ich aus? Also wenn man bei dem Gedanken, dass die Aktien um 20% fallen könnten, schon ganz bang zumute wird, dann habe ich vielleicht zu viele Aktien. Und ansonsten, mein Gott, wenn man sich die Finanzkrise anschaut, da ist es um 50% runtergegangen und das hat dann Jahre gedauert, bis sie sich wieder erholt haben, die Kurse, aber langfristig erholen sie sich eh wieder. Also besser ist es, investiert zu bleiben und investiert zu sein, als dann, wenn es raufgeht, nicht drinnen zu sein.
Vorsichtige Gelassenheit also an den Börsen. Bleibt die Frage, was mitnehmen aus der Krise der vergangenen Wochen, beispielsweise wenn es um die Energieversorgung geht. Ich habe bei Matthias Auer nachgefragt. Jetzt hat er die gesamte Situation, aber gerade auch die Brüchigkeit dieser aktuellen Waffenruhe zeigt ja einmal mehr, wie unattraktiv es ist, bei der Energieversorgung von so vielen unkontrollierbaren Faktoren abhängig zu sein. Wie hast du denn das jetzt beobachtet? Während des Verlaufs dieser Krise hat man sich da schon ausreichend bemüht, nicht nur akut zu reagieren, sondern vielleicht auch schon Weichen zu stellen, dass das in Zukunft eben nicht mehr eine so große Abhängigkeit ist?
Also wenn wir auf Europa schauen, das ja einer der Kontinente ist, die besonders stark von fossilen Energieimporten abhängig sind, dann sage ich mal, in der politischen Rhetorik ist das angekommen. Also sowohl die EU-Kommissionspräsidentin hat immer wieder davon gesprochen, dass Europa unabhängiger werden muss und einen Ausbau aller möglichen Energiequellen, also von den Erneuerbaren über Geothermie, Atomkraft, eigene Gasquellen, was auch immer. Also alles, was möglich ist, in irgendeiner Form anzuzapfen. In Österreich ist das ganz ähnlich. Auch da ist die Message der Regierung mittlerweile ganz klar. Wenn wir unsere Energiesouveränität selbst in der Hand haben wollen, dann muss man weg von Öl und Gas, vor allem von Öl und Gas, dass man importieren muss. Und wir müssen eben fast das gesamte Öl und Gas importieren.
Die Message ist das eine. Wie schaut es mit den Realitäten aus?
Die Realitäten, es ist nicht sonderlich viel passiert, sage ich mal. Ne? Also gerade in Österreich gibt es ein paar Anläufe. Da gibt es jetzt das eine oder andere Gesetz, das ohne dies auf dem Weg gewesen wäre, das jetzt halt ein bisschen Rückenwind bekommen hat, wie zum Beispiel das Erneuerbaren Ausbaubeschleunigungsgesetz, die es leichter machen sollen, Energiewendeprojekte rascher voranzubringen. Also das ist schon etwas. Es ist jetzt nicht der gigantische große Wurf. Es ist auch die Frage, ob das in so kurzer Zeit wirklich möglich ist oder nicht. Andere Varianten, wie man reagieren kann. Also man könnte sich natürlich auch die Frage stellen, also wenn man halt einzelner auf die Produkte hinschaut, ob es vielleicht strategisch sinnvoll wäre, die vorhandenen Raffinerien in Europa ein wenig zu stärken, damit man zum Beispiel so spezifische Abhängigkeiten wie beim Diesel oder beim Flugbenzin lindern kann. Es gibt auch Stimmen, die meinen, man sollte manche Sanktionen, EU-Sanktionen gegen Russland wieder lockern. Also da geht es jetzt auch darum, zum Beispiel Diesel aus Indien, das halt mit russischem Rohöl produziert wurde, möglicherweise wieder in die EU zu lassen. Wie gesagt, das sind alles eher kurzfristige Maßnahmen. Langfristig, glaube ich, die Grundidee und das Ziel ist klar. Man muss die Energie selbst produzieren, wie auch immer es funktioniert. Und an der Geschwindigkeit arbeiten oder arbeiten wir eben nicht eh schon sehr lange.
Jetzt war immer wieder die Rede von der größten Energiekrise seit den 1970er Jahren. Wie ordnest du jetzt die Größe eigentlich dieser Krise ein, die wir in den vergangenen Wochen haben? Gehst du da mit dieser Einordnung?
Also die Einordnung kommt ja nicht von irgendwem, sondern von Fatih Birol, dem Chef der Internationalen Energieagentur. Werde ich mich nicht dagegen stemmen, sage ich mal. Wir haben, wenn man sich die Mengen ansieht, haben wir zumindest die Krise aus 22 schon locker überholt. Also überholt, das klingt jetzt, als wäre es was Gutes, aber das Ausmaß ist deutlich größer. Man muss auch dazu sagen, viele seiner Aussagen beziehen sich auch darauf, es sind auch so, was wäre, wenn der gesamte April noch ohne Lösung in dem Konflikt bleibt. Und dann, glaube ich, hat er mit Sicherheit recht, gerade auch im Hinblick auf das, was wir besprochen haben, wie lange es dauern wird, die alten Versorgungsketten und Liefersicherheiten wiederherzustellen. Dass wir das in Europa jetzt noch nicht so dramatisch spüren, also weil auch jetzt kann man reden über Spritpreisbremse und 2,20 Euro für Diesel. Wenn man das alles inflationsbereinigt anschaut, ist das ja nichts, was uns sonderlich umhauen sollte, sage ich mal. Also das gab es vor 10 Jahren ohne großen Aufschrei genauso oder vor 15. Das ist der eine Punkt, hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass Europa mittlerweile doch schon anders aufgestellt ist bei der Energieversorgung als vor 5 Jahren. Aber gerade wenn man nach Asien schaut zum Beispiel, sieht man doch, wie schwerwiegend die Folgen sein können. Also Pakistan, die Philippinen, ganz viele Länder in der Weltregion mussten Energienotstand ausrufen, mussten Energie rationieren, haben Industrien geschlossen, Fabriken geschlossen etc. Von dem her, ja, es ist eine sehr, sehr große Energiekrise. Ja, auf Platz 1, 2, weiß ich nicht, das lasse ich Fatih Birol entscheiden, da gehe ich einfach mit.
Du hast es schon gesagt, wir haben ja schon 2022 eine Krise von doch erheblichem Ausmaß gesehen und erlebt. Jetzt, ein paar Jahre später, stehen wir wieder in einer ähnlichen Situation da. Was für Schritte könnten denn jetzt gesetzt werden, dass wir eben nicht vielleicht in 2 Jahren oder in 2,5 Jahren erneut in eine solche Situation geraten?
Naja, die Antwort ist ganz ähnlich wie auf die vorletzte Frage. Dann halt diversifizieren, schauen, dass man eigene Energiequellen findet. Das entsprechend voranzutreiben, das sind die augenscheinlichen Dinge. Es ist jetzt aus meiner Sicht auch keine zusätzliche Energiebevorratung oder so notwendig, also weil es gibt jetzt keine ernsthaft physischen Engpässe in Europa bis dato. Ein Punkt, den man vielleicht ein bisschen deutlicher kommunizieren könnte oder einen Hebel, den man wahrscheinlich noch sehr weniger angegriffen hat, ist natürlich das Thema Energieverbrauch. weil wann immer Energie knapp und teuer ist, wäre es logisch, weniger zu verbrauchen. Wir kennen alle diese Rechenbeispiele. Wenn ich langsamer Auto fahre, dann spare ich mir ein Viertel Sprit. Wenn ich meine Raumtemperatur um 1 Grad reduziere oder kälter dusche, spare ich mir auch entsprechend Energiekosten. Das ist ein riesiger Hebel, der, wie soll ich sagen, solange Energie billig ist, einfach die Menschen nicht sonderlich interessiert. Also solange es so viel kostet wie jetzt.
Und auch politisch sehr unattraktiv scheint.
Du sprichst an auch die Forderung, dass man Verbote vielleicht erlassen könnte oder so Tempo 100. Ja, es ist politisch unattraktiv. Ich verstehe es auch, ehrlich gesagt, da kann man schon auf die Mündigkeit der Bürger pochen. Wie gesagt, man könnte es vielleicht lauter kommunizieren, weil soweit rechnen, glaube ich, können dann alle, die in ein Auto steigen oder die dann mal ihre Gasrechnung bezahlen müssen. Und vor allem sollte man halt verhindern, dass man Schritte setzt, die das wichtigste Signal, nämlich den hohen Preis, dämpfen. Also sowas wie die Spritpreisbremse ist unter dem Gesichtspunkt natürlich ziemlicher Unsinn.
Matthias, vielen Dank.
Danke dir.
Und alles rund um die aktuellen Ereignisse finden Sie natürlich wie immer auf diepresse.com. Danke fürs Zuhören und ein angenehmes Wochenende.